Bei den Salzburger Festspielen 2025 naht die Halbzeit. Die Premieren der neuen Schauspiel- und Opernproduktionen sind bereits über die Bühne des Festspielhauses gegangen. Und auch bei den Konzerten gab es schon einige Höhepunkte. Bei den Opern hat Intendant Markus Hinterhäuser durchaus ungewöhnliche Akzente gesetzt. Mit Georg Friedrich Händels Giulio Cesare in Egitto. Mit bislang bei den Festspielen eher selten zu hörendem Belcanto, wie Gaetano Donizettis Maria Stuarda, und zuletzt mit der Oper Trisestri des ungarischen Komponisten Peter Oetvös. Dazu gibt es in Salzburg immer Schwerpunktreihen, zum Beispiel zu Dmitri Schostakowitsch oder zu Pierre Boulez, aber auch Produktionen maßgeschneidert für ein junges Publikum. Unser SWR-Kultur-Opernredakteur Bernd Künzig war bis zum Wochenende in Salzburg. Jetzt ist er zurück und heute mein Gesprächspartner. Hallo Bernd.
Guten Morgen.
Erstmal willkommen zurück aus Salzburg. Und wie ist denn die Stimmung bei den Salzburger Festspielen in dieser Saison?
Ach so, wie ich es erlebt habe, ist die Stimmung eigentlich sehr gut. Auch das Publikum nimmt doch auch eher das Ungewöhnliche an. Ist ja schon angesprochen worden, die Oper von Peter Oetvös. Trisestri, drei Schwestern, diese Tschechow-Vertonung, das kam beim Publikum tatsächlich sehr, sehr gut an. Auch bestimmte Inszenierungen, die durchaus auch ein Wagnis eingegangen sind, das kam gut an. Es gab in den letzten Jahren ja auch durchaus mal Proteste gegen die Salzburger Festspiele und gegen bestimmte programmatische Ausrichtungen beziehungsweise Künstler, die ja eingeladen worden sind. Man muss es einfach sagen, das war das Ensemble Musica Eterna von Theodor Kurenzis aus Russland, an dem Markus Hinterhäuser doch gerne festgehalten hat. Da gab es dann immer mal Proteste vor dem Festspielhaus. Das ist dieses Jahr auch ausgefallen, zumal Kurenzis eben mit seinem neuen Ensemble Utopia in Salzburg zu Gast ist.
Sie haben es schon kurz angesprochen, die diesjährigen Opernproduktionen waren durchaus ungewöhnlich, denn zum Beispiel Belcanto-Opern standen bislang so gut wie gar nicht als szenische Produktionen in Salzburg auf dem Programm. Jetzt aber Donizettis Maria Stuarda, wie ist das geworden und wird da vielleicht sogar eine neue Richtung angezeigt für die nächsten Festivalausgaben?
Also interessant wäre es tatsächlich, wenn die Salzburger Festspiele also mehr mal auch diese Belcanto-Pflege des frühen 19. Jahrhunderts machen würden mit Donizetti oder Bellini-Opern, die hier eher tatsächlich selten zu hören gewesen sind, wenn überhaupt dann meistens in konzertanten Aufführungen. Und hier war das jetzt eine szenische Produktion, eine sehr große Produktion, muss man sagen, die auf die Bühne des großen Festspielhauses gehievt wurde. Ich sag mal gehievt, weil diese super Breitwandbühne eigentlich für so ein intimes Drama wie die Maria Stuarda, das ist ja eigentlich ein Kammerstück, die Auseinandersetzung zwischen Maria Stuarda und Elisabeth der Ersten. Das ist eher intim, das hätte man sich vielleicht eher im Haus für Mozart vorstellen können. Aber Ulrich Rasche hat da eine seiner typischen großen Bühnenmaschinen auf die Bühne gestellt. Das sind zwei sich drehende Scheiben für die Welten von Elisabeth und Maria, die dann miteinander konfrontiert worden sind. Es gibt ja eine Begegnung dieser beiden Königinnen bei Donizetti, die es in der Vorlage von Friedrich Schiller eigentlich so nicht gibt. Die werden ja nie miteinander konfrontiert. Aber hier in der Oper ist es natürlich auch wichtig, weil natürlich dann da auch die zwei Diven, die zwei Sängerinnen aufeinandertreffen. Das war in dem Fall Lisette Oropesa als Maria Stuarda und Kate Lindsay als Elisabetta. Und das war tatsächlich wirklich ein Ereignis, muss man wirklich sagen. Sie sind grandiose Sängerinnen, also vor allen Dingen Lisette Oropesa, die ist einfach eine Wucht. Die hat so eine wahnsinnig junge Stimme, sehr nach vorne gelegt, während Kate Lindsay das eher so eine abgeschattete Stimme hat, was natürlich wirklich vollkommen passend war. Das war wirklich ein Ereignis. Die wurden natürlich auch zu Recht gefeiert. Und tatsächlich diese Inszenierung von Ulrich Rasche, die eher ins Abstrakte eigentlich zielt, die so über was ist eigentlich eine Königinnenwürde? Das ist eben Standfestigkeit und man muss gut schreiten können. Oder so, was immer ins Schwanken gerät durch diese sich drehenden Scheiben. Das hat tatsächlich auch optisch vor allen Dingen gut funktioniert. Wie gesagt, es war vielleicht ein bisschen zu groß gedacht für dieses Festspielhaus. Also man wünscht sich da auch vielleicht ein bisschen bei solchen Picanto-Sachen etwas mehr Nähe. Das kann man dann vielleicht in den nächsten Jahren auch mal machen mit anderen Stücken, die man vielleicht dann eher im Haus für Mozart spielt. Ganz ungetrübt war es nicht und das lag ein bisschen am Orchester.
Ja, da gab es ja im Feuilleton, also vor allem in der FAZ, diesmal an den Wiener Philharmonikern heftige Kritik. an dem Hausorchester der Festspiele. Was war denn da los?
Ja, das fand ich auch erstaunlich. Also ich habe jetzt diese Konzerte nicht alle gehört. Da gab es eben auch schon ein paar Kritikpunkte. Aber bei der Donizetti-Aufführung war es jetzt eigentlich so, ich war gar nicht in der Premiere, das war die zweite Vorstellung, die ich gehört habe. Und da denkt man dann schon, so ein Orchester, das gruft sich dann doch langsam ein. Aber man hatte wirklich auch den Eindruck, die Wiener Philharmoniker haben eigentlich keine große Lust, diesen Bel Canto zu spielen. Oder sie haben es einfach unterschätzt und denken, so Bel Canto-Begleitung, das ist immer wie eine große Gitarre. Das kann man einfach so runterspielen. Da muss man nicht viel Sorgfalt verwenden auf die zu Klangfarben, was ich bei Donizetti eigentlich grundsätzlich falsch finde, weil gerade da müsste man die eigentlich rausholen. Und der Dirigent Antonello Manacorda, der hat sich da also schon redlich Mühe gegeben. Er hat auch versucht, ein gutes Tempo da reinzubringen, aber man hatte wirklich immer den Eindruck, er versucht, sie anzutreiben und die Wiener Philharmoniker schleppen dann. Dann hat es auch ein bisschen gerumpelt, es war streckenweise auch arg laut, was man eigentlich auch nicht so unbedingt machen muss. Und so ein paar Unsauberkeiten da drin. Ich habe aber jetzt auch ein anderes Konzert, kann man erwähnen. Da haben die Wiener Philharmoniker mit Andres Nelsons 2 10. Sinfonien gespielt. Im Schostakowitsch-Schwerpunkt, Schostakowitschs 10. Sinfonie und Mahlers 10. Was eine gute Kombi natürlich ist, weil Schostakowitsch einfach auch von Mahler sehr, sehr beeinflusst gewesen ist. Jetzt ist Mahlers 10. auch nicht so ein ganz einfaches Stück, das die Wiener Philharmoniker aber eigentlich doch drauf haben müssten. Man sagt, aber das war auch ein bisschen unterprobt. Bei dem Schostakowitsch hat es besser funktioniert. Und das ist schon erstaunlich. Also wenn man es eben dann mit anderen Orchestern, die in den anderen Opern spielen, jetzt beispielsweise in den Drei Schwestern, ist man doch dann sehr überrascht, also woher diese Haltung jetzt eigentlich kommt. Man könnte jetzt fast ein bisschen eine kleine Arroganz vermuten, also dass die Wiener Philharmoniker denken, naja, das geht da alles so.
Liegt es vielleicht auch daran, dass nach wie vor hauptsächlich alte Herren da mitspielen?
Das weiß ich nicht unbedingt. Das glaube ich jetzt nicht daran, dass es so alt besetzt war. Also beim Blick in den Graben, jetzt bei dem Donizetti, hatte ich gar nicht so den Eindruck, dass das Orchester jetzt irgendwie überaltert ist.
Mhm. Also aber trotzdem unflexibel offenbar.
Ja, ich glaube, dass es wirklich auch ein bisschen an der Motivation liegt. Jetzt ist sicherlich so eine Donizetti-Oper oder Bellini ist jetzt nicht unbedingt das, was die Wiener Philharmoniker, selbst wenn sie in der Wiener Staatsoper als Orchester spielen, was sie jetzt so täglich machen, das steht dort auch nicht so viel auf dem Programm. Man könnte natürlich eine gewisse Lust entwickeln, sich da mal reinzuwerfen. Und da hat es ein bisschen dran gemangelt.
Es kam schon kurz zur Sprache, es gab auch neue Musik. Intendant Markus Hinterhäuser kommt ja auch vor allem als Pianist aus der neuen Musik. Es gab Peter Oetrich Oper Drei Schwestern nach Anton Tschechow. Nicht einfach zu besetzen mit 4 Countertenören für die weiblichen Hauptfiguren. Ist das ebenfalls eine Art Signalsetzung des Intendanten, eine solche Produktion? Und wie ist das beim Publikum angekommen?
Also man muss vielleicht erst einmal was zu dem Oetrich sagen, eben zu dieser Besetzung mit diesen 4 Countern. Das Stück ist ja von 1998 und damals war das, glaube ich, eine ziemliche Herausforderung für Opernhäuser, das zu besetzen. Oetrich hat auch so eine Version gemacht, wo er gesagt hat, man kann das auch mit Frauen besetzen. Er hat aber immer diese Counterbesetzung bevorzugt. Aber es gab in den letzten Jahren einfach, gibt es eine richtige Counterblüte. Das ist wirklich auch erstaunlich. Und einer, der hier mitgesungen hat, der die Irina singt, das ist Denis Oriana, der eigentlich gar kein Counter ist, sondern ein Sopranist. Und der hat in Karlsruhe bei den Händel-Festspielen den ersten Farinelli-Wettbewerb auch gewonnen. Und der war fabelhaft. Also das geht offensichtlich. Das funktioniert tatsächlich gut. Jetzt finde ich es tatsächlich auch erstaunlich, dass der Markus Hinterhäuser in den letzten Jahren so eher, naja, man kann vielleicht sagen, fürs Publikum etwas sperrige Stücke aufs Programm gesetzt hat, die jetzt auch nicht unbedingt bekannt sind. Er hatte davor ja so einen Schwerpunkt gemacht, dass er gesagt hat, er möchte immer auf die Festspielgeschichte schauen und dann große, wichtige Produktionen der Festspiele dann da nochmal machen. Das war teilweise ein bisschen schwierig, ist nicht immer aufgegangen, auch von der Regie. Und er hatte da tatsächlich ein glücklicheres Händchen mit eher weniger gespielten, eher unbekannten Sachen. Ich erinnere jetzt mal an Martinus Griechische Passion. War wirklich eine großartige Aufführung im vergangenen Jahr. Der Idiot von Mieczysław Weinberg und dieses Jahr eben Die drei Schwestern von Oetfösch, was wirklich ein großes, bedeutendes Stück eigentlich ist. Das konnte man da wieder erleben. Und das war eine großartige Aufführung.
Vielleicht letzte Frage. Um den Nachwuchs kümmert man sich ja auch bei den Salzburger Festspielen. Also es ist nicht alles hochpreisige Veranstaltungen. Was war da besonders interessant? Also was kann man in Salzburg auch für weniger Geld sehen?
Also einer der Höhepunkte, das kann man sicherlich sagen, war die Aufführung von Igor Strawinskys L'Histoire du Soldat mit Isabelle Faust als Solistin. Und das war eine Koproduktion mit dem Salzburger Marionettentheater. Und dafür hat Georg Baselitz, der Künstler, eigene Marionetten angefertigt. Und das war wirklich ganz hinreißend. Und das ist natürlich auch in einem viel intimeren, kleineren Rahmen. Und das war tatsächlich auch etwas für junge Leute. Und dann gibt es natürlich auch immer noch bei den Salzburger Festspielen das Jugendprogramm Jung und Jeder. Und da hat man bei Martin Schwab eine neue Kinder-Jugendoper in Auftrag gegeben, Musketiere, also die vier Musketiere, der Dumas-Roman als neue Oper. Und Sebastian Schwab ist ein hervorragender Komponist für Kinder- und Jugendopern. In Stuttgart gab es den Räuber-Hotzenplotz hier, die Musketiere. Und das fixt natürlich auch junges Publikum für die Opern da an, für die Salzburger Festspiele. Und das hat tatsächlich eben auch, wie meistens eigentlich, dieses Jugendprogramm sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist eben auch für weniger Geld zu haben. Also das ist nicht ganz so hochpreisig wie die großen Opernproduktionen, die aber tatsächlich eben doch auch sehr, sehr gut verkauft sind. Eben auch so vielleicht etwas sperrigeres wie Die drei Schwestern.
Der SWR Kulturopernredakteur Bernd Künzig mit einer Zwischenbilanz der Salzburger Festspiele anno 2025. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.